Wo ist Elke? Wo sitzt sie? Ach, da. Als du so schön am Chillen warst, ne? Mit dem Herrn hier in dem Gottesdienst, saß ich in meinem Büro. Und war noch an der Vorbereitung von der Predigt für heute mit beschäftigt. Und in meinem Büro habe ich einen Lautsprecher, da kann ich also hören, wie ihr hier chillt, ne? Und konnte das also da so letztlich miterleben, was hier im Gottesdienst passierte. Und als der liebe Prediger Daniel Thesen, der das super gemacht hat, und das war, glaube ich, deine Premiere, ne? Und als er ja das Wort Gottes ausgelegt hat, legte er Psalm 37 aus. Und ich dachte, ich höre meinen Augen nicht. Ich traute meinen Ohren nicht, weil ich saß genau an dieser Predigt, Psalm 37. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und ja, es ist manchmal so, dass der Herr wohl denkt, das ist wichtig, das Thema. Und da müssen wir dann, da muss ich zweimal reden oder so, dass wir das verstehen. Ich habe mich entschieden, ich werde das genauso tun und werde quasi deine Predigt fortsetzen und die Gedanken weiterführen noch. Ich möchte uns lesen aus Psalm 37, die Verse 5 bis 8. Dort heißt es: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Die Psalmen, die liebe ich. Es sind einfach wunderbare Texte, die in mein Leben hineinsprechen. Es ist das Gebetsbuch der Bibel. Und die Psalmen spiegeln so die ganze Bandbreite menschlicher Erfahrungen und Empfindungen wider. Das kennt ihr. Man liest diese Verse aus den Psalmen und hat so das Gefühl, das ist das, was ich empfinde, was ich denke, was gerade meine Situation betrifft. Und deshalb kann man sich so wunderbar darin wiederfinden. Da wird beim Lesen eines Psalms plötzlich das Gebet des Psalmisten zu meinem eigenen Gebet. Befiehl dem Herrn deine Wege. Wie oft tun wir das? Manchmal mit Zittern und Zagen, manchmal mit Zuversicht. Mehr als einmal ist mir das schon so ergangen, dass ich mich so in so einer Aussage eines Psalms absolut wiederfinde. Vielleicht ist das für euch ja auch so. So ist das. Das ist meine Frage an Gott. Das ist gerade meine Klage. Das ist mein Loblied. Das ist mein Gebet. Und manchmal habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, war das gar nicht so. Und wisst ihr was? Auch dann sprechen die Worte Gottes zu mir. Auch wenn das nicht gerade so meine genaue Lebenssituation ist, weil immer dann, wenn ich so etwas erlebe, was meiner Lebenssituation entspricht, heißt das ja noch nicht, dass das Maikes Lebenssituation ist, oder? Aber trotzdem, diese Worte in dem Psalm, die sprechen uns an. Auch wenn es gar nicht direkt meine Lebenssituation im Moment beschreibt. Bei Bonhoeffer habe ich in einer seiner Psalmauslegungen gelesen, vielleicht ist es manchmal gerade nötig, dass wir gegen unsere eigenen Gefühle, unser eigenes Herz beten, um Recht zu beten. Weil es geht nicht darum, die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Deshalb sind mir die Psalmen so wichtig, weil da etwas von dem Reichtum Gottes einfach drin ist. Das muss nicht immer meine Erfahrung sein, aber da ist etwas, was mich ermutigt, worauf ich glaube und festhalten möchte. Psalmen sind also Gebete. Das heißt, es ist Gespräch mit Gott und Gottes Gespräch mit uns. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass sich genau das ereignet. Wir reden mit Gott und Gott redet mit uns. Zum Beispiel durch diese vier Verse aus Psalm 37. Der Psalm 37 behandelt im Ganzen grundsätzlich die Frage, wie verträgt sich das Glück der Gottlosen und das Unglück der Frommen mit Gottes Gerechtigkeit? Geht das überhaupt? Und David löst das Problem in diesem Psalm durch einen dreifachen Hinweis. Das scheinbare Glück der Gottlosen dauert nicht lange, ist die erste Erkenntnis, zu dem er kommt. Es hört plötzlich auf. David macht in seinem Psalm deutlich oder erkennt ganz deutlich, dass Gottes Zeit eine andere Zeit ist wie unsere Zeit. Was wir manchmal als so lange sehen, wann wird denn Gott endlich eingreifen? Wann passiert denn endlich in meinem Leben das, worum ich bete, worum ich bitte, was mir so eine Not macht? Wann nimmt mir der Herr das weg? Was uns oft so lange vorkommt, sagt der Herr, das ist nicht lange. Das ist für ihn keine lange Zeit. Er hat eine ganz andere Vorstellung von Zeit. Oder wenn Menschen, denen es so lange gut geht, das ist für Gott keine lange Zeit. Gott hat eine andere Perspektive. Die Perspektive der Ewigkeit. Und wenn wir das wahrnehmen, dass unsere Existenz in Gott durch den Glauben nicht mehr aufhört, da sind auch Tage, Wochen, manchmal Jahre, eine kurze Zeit aus dieser Sicht. Das scheinbare Glück der Gottlosen, das dauert nicht lange aus dieser Sicht. Und es hört ganz plötzlich auf. Die zweite Erkenntnis, die er in diesem Gesamtpsalm eigentlich oder die er dort uns lehrt, ist, dass die Frommen, die Gläubigen, Gottes Schutz und Durchhilfe erfahren. Und das ist etwas, was wir immer wieder neu durchbuchstabieren müssen, was wir immer wieder neu erleben müssen, wo wir uns immer wieder neu wieder drauf einlassen müssen. Und ihr erinnert euch an die Verse am Anfang des Gottesdienstes. In Jesus Christus erleben wir Bewahrung, weil er es uns verheißen hat. Es ist die Verheißung, die Gott seinen gläubigen Menschen gibt. Er bewahrt uns. Er bewahrt uns nicht vor Sorgen oder Problemen oder Nöten, aber er bewahrt uns vor dieser endgültigen Verlorenheit, vor dieser Endgültigkeit des Leids. Und letztlich kommt er zu der Erkenntnis, dass in Kürze zu erwartende Anbruch des messianischen Reiches den Gläubigen eine ganz neue Platzzuweisung geben wird und die Gottlosen ins Gericht bringen wird. Das ist die Perspektive, die wir auch im Evangelium finden, in Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht mehr in dieses Gericht kommen, nicht verloren werden. Und die Dimension der Verlorenheit wird im Neuen Testament immer wieder auch behandelt. Und letztlich wird auch davor gewarnt, dass wir uns da nicht in einer falschen Sicherheit wiegen sollen. Weil diese Verlorenheit nicht daran hängt, ob du Glück oder Unglück hast. Sondern diese Verlorenheit hängt darin, ob du einen Erlöser hast oder nicht. Ob du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast oder nicht. Ob der Herr Jesus dein Retter und Heiland sein darf oder nicht. Daran hängt es. Nicht, ob alles in deinem Leben gelingt, ob du ein gutes Einkommen hast, ein schickes Auto und ein tolles Haus. Das heißt nicht, dass du deswegen gerettet bist. Und es heißt nicht, dass du verloren bist, wenn du ganz viele Probleme hast, wenn dein Einkommen nicht stimmt, wenn deine Lebenssituation alles andere als erfreulich sich darstellt. Das heißt nicht, dass du verloren bist. Und das Entscheidende, wie David in diesem Psalm eigentlich ausdrückt, in dieser scheinbaren Ungerechtigkeit, dass der Gottlose, dass dem oft besser geht, wie dem Gläubigen, wie dem Frommen, das ist aus meiner Sicht, dass wir als Menschen, die auf Gott hoffen, als Menschen, die an Jesus Christus glauben, ihm lernen zu vertrauen. Das ist das, was David hier eigentlich als Schwerpunkt in diesem Psalm setzt. Dass wir lernen zu vertrauen. dass wir Gott zutrauen, in diesen Situationen unseres Lebens zu handeln. Dass er bei uns ist, dass er uns hindurchträgt, dass er nicht zulässt, dass das Gottlose letztlich über uns triumphieren kann. Das war mir nochmal eine wichtige Wahrheit, über die ich heute Morgen ein bisschen nachdenken möchte. Gott lässt nicht zu, dass das Gottlose triumphieren wird. Tröstlicher Gedanke. Und in diesem Psalm 37 ist dieses Vertrauen auf Gott und sein machtvolles Handeln, das ist im Prinzip die Grundmelodie, die sich so durch diesen Psalm hindurchzieht, die durch alles durchklingt. Das wünsche ich uns, dass wir in dieses Vertrauen hineinkommen. Auch wenn wir das schon sehen, dass wir in diesem Vertrauen gestärkt werden oder vielleicht auch heute zum ersten Mal, egal. Jedenfalls dieses Vertrauen, dass Gott bei uns ist, in Jesus Christus, das wünsche ich mir. Und David macht das in diesem Psalm sehr geschickt. Er ist ein guter Pädagoge. Er bringt uns das bei, wie das funktioniert. Und das sind die Verse, die ich eben gelesen habe, die aus meiner Sicht das erklären, wie das funktioniert. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln. So geht das mit dem Vertrauen. So geht das zu erleben, dass die Gottlosigkeit über mir nicht zusammenbricht und das letzte Wort hat. So geht das, in der Zuversicht Gottes zu sein. Seinen Weg dem Herrn anbefehlen und vertrauen. So wird er handeln. Zwei Aufforderungen werden hier gegeben, die wir tun sollen. Meinem Herrn den Weg befehlen und auf ihn vertrauen. Wie geht das? Meinen Weg dem Herrn anbefehlen. Wie kann ich das tun? Wie kann ich das praktisch machen? Habe ich so überlegt, ja, aus meiner Vergangenheit ist das ganz einfach. Mit Befehlen kenne ich mich aus, 12 Jahre lang. Bei der Bundeswehr musste ich Befehle erteilen. Und je größer der Dienstgrad ist, je mehr Leuten musst du Befehlen erteilen. In einer mir verliehenen Autorität musste ich Anordnungen geben, die befolgt werden mussten. Und das ist der Unterschied zu einer Bitte. Wenn ich einen Befehl gegeben habe, ihr müsst da und da hingehen, dann konnten die nicht diskutieren. Die das versucht haben, für die war das schlecht. Für mich war das auch immer schlecht. Gab immer Ärger. Also ich habe etwas gesagt und dann ist das so passiert. Ach, das wünsche ich mir manchmal so in der Gemeinde zurück. Das wäre klasse. So nach dem Motto, Chor, stillgestanden und so, ne? Nee, das geht aber nicht. Aber nochmal zurück. In einer verliehenen Autorität gebe ich eine Anordnung, die befolgt wird. Das ist das Wesen eines Befehls. Aber woher bekomme ich die Autorität, den Gedanken mal weiterzudenken, woher bekomme ich die Autorität, Gott meinen Weg anzubefehlen? Ich kann doch Gott nicht irgendwas befehlen. Das geht doch nicht. Oder? Was meint ihr? Ich bekomme die Autorität verliehen in Jesus Christus. Wir dürfen im Namen Jesus beten. Wir dürfen bitten. Wir dürfen sogar unseren Weg uns dem Herrn anbefehlen. Und das ist das gleiche Prinzip. In dieser Autorität des Kindes Gottes darf ich Gott meinen Weg hinlegen und er hat gesagt, er wird handeln. Das heißt nicht, dass er handelt, wie ich es immer will. Er handelt nach seiner Souveränität. Aber er hat gesagt, er wird handeln. Was also unter keinen Umständen passieren wird, wenn ich Gott meinen Weg anbefehle, dass Gott sagt, ja, mir doch egal. Das wird ganz bestimmt nicht passieren, sondern er wird handeln. In der Kraft Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes, als Kinder Gottes, haben wir die Autorität, unsere Wege dem Herrn anzubefehlen. In Johannes 1, Vers 12, da wird etwas von, oder in einigen Versen im Neuen Testament überhaupt, wird etwas über die Autorität der Kinder Gottes ausgesagt. Da heißt es in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Oder in Lukas 10 lese ich, sehe, ich habe euch Macht gegeben. Und dann sagt er, sogar auf Schlangen zu treten, auf Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Auch über Angriffe, auch über Situationen in meinem Leben, die mich vernichten wollen, die mich angreifen. Und dann sagt er weiter, und es wird euch nicht schaden. Und der Paulus sagt im Philipperbrief, ich vermag alles durch den, der mich mächtig gemacht hat. Ich habe nicht eine Autorität, weil ich hier irgendwas auf der Schulter habe, oder ich habe keine Autorität dessen, weil ich was ganz Tolles im Glauben geleistet habe oder so. Das ist hier nicht gemeint. Ich habe die Autorität von Gott selbst verliehen bekommen, als ich Kind Gottes geworden bin, als ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe und als ich den Status des Kindes, des Sohnes, der Tochter Gottes bekommen habe. Damit habe ich Autorität gewonnen, auch meine Lebenswege, auch die Situation meines Lebens an Gott zu befehlen. Das heißt, Kinder Gottes sind autorisiert, auch unser Ergehen, wie immer es aussieht, auf Gott zu wälzen. Weil so könnte man das auch übersetzen. Das Befehlen ist auch etwas wie wegwälzen. Ich darf, ich soll, ich bin autorisiert, mein Ergehen wegzuwälzen. Manchmal, das kennt ihr vielleicht auch, halte ich das fest und drehe mich und wende und versuche irgendwie einen Ausweg zu finden. Und da ist mir nochmal eine lustige Begebenheit eingefangen bei der Bundeswehr. Ich war damals zuständig für die Neueinkleidung der Rekruten. Und dann musste man immer das ganze Material bei der Standortverwaltung abholen. Das hast du bestellt, so und so viel Rekruten hast du. Und dann hast du komplettes Zeug gekriegt. Das wurde alles in den Seesack gepackt und dann in den LKW reingeschmissen. Und dann sind wir wieder zur Kaserne gefahren und das war nicht richtig gesichert. Und jedenfalls war hinten beim Abladen einer der Soldaten auf die Ladefläche geklettert und hat irgendwas rausgezogen und da kam der ganze Kram gerollt. Und er lag unter den Seesäcken und konnte nichts mehr machen. Der hat sich nicht mehr befreien gekriegt. Er musste das richtig, die ganzen Seesäcke wegrollen von ihm, bis der wieder Luft kriegte und bis der wieder frei war. Und so ist das, glaube ich, genau dieses Bild, dass wir das, was uns, ja, unser Ergehen, was uns zu erdrücken scheint, was uns unfrei macht, wo wir überhaupt nichts mehr von der Kraft Gottes erleben, wo wir nur noch drunter liegen und nicht mehr wissen wie, dann muss das weggerollt werden. Und wenn ich es alleine nicht mehr schaffe, dann brauche ich einen Bruder oder Schwester, der sagt, und im Gebet rolle ich das mit dir weg. Habe den Mut, jetzt symbolisch deine Lebensumstände in einen Seesack zu stopfen und wegzurollen, zu Gott hin, auf den Herrn zu wälzen, weil der kann es tragen. Überlass Gott den Lauf deines Schicksals. Versuch's nicht selber, den irgendwie da von dir runterzukriegen, das schaffen wir oft nicht, sondern überlass Gott den Lauf deines Schicksals. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Vertraue auf ihn. Ich möchte das gerne jetzt stellvertretend in einem ganz kurzen Gebet tun. Und ich lade uns ein, das auch so innerlich nachzuvollziehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch dein Wort redest. Und dass wir einfach erleben dürfen, dass du uns das deutlich machst, dass wir unsere Lebenssituation auf dich legen dürfen. Dass wir das dir anbefehlen dürfen, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir dir vertrauen, weil du Herr und Heiland bist in unserem Leben. Herr Jesus, und ich nehme jetzt meine Lebenssituation, die mir so viel Sorge bereitet, wo ich nicht weiß, ein noch aus, wo ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll, wie ich nicht weiß, wie das wieder gerade kommt. Ich nehme diese Lebenssituation jetzt, Herr, wälze sie auf dich. Ich befehle es dir an, als dein Kind, in dieser Autorität. Das andere, wozu wir aufgefordert sind, das ist zu vertrauen. Und das hier benutzte Wort für Vertrauen, das meint einen zu vollziehenden Vertrauensschritt. Etwas, was ich praktisch tue. Nicht, was ich mir irgendwie nur, ja, ich vertraue, sondern das ist praktisch, nicht theoretisch. Das bedeutet, ich lasse mich fallen. Und ihr kennt sicherlich alle dieses schöne Beispiel. Wenn ich jemanden nach vorne bitten würde und sagen, jetzt lass dich mal fallen, vertraust du, ob ich dich auffange oder nicht? Dann ist das plötzlich praktisch. Dann muss ich nämlich loslassen. Dann muss ich mich wirklich fallen lassen. Wenn ich irgendwo draufstehe, dass ich runterspringe, dass ich mich runterfallen lasse, weil ich vertraue, dass etwas da ist oder jemand da ist, der mich auffängt. Vertrauen wagen, mich fallen lassen, das meint David hier. Nicht theoretisch, sondern als ganz klaren Schritt. Und das bedeutet, die Kontrolle abgeben. Jetzt denk nochmal an deine Situation, die du vielleicht eben zum Herrn gewälzt hast. Kontrollierst du das noch, wie es weitergeht? Machst du jetzt noch alles Mögliche und versuchst die und die Situation, aber das muss ich jetzt noch machen und da muss ich noch anrufen und dem muss ich noch irgendwo deutlich machen, dass er sich jetzt richtig verhalten muss? Oder dann hast du die Kontrolle noch gar nicht abgegeben. Dann hast du noch nicht das, was hier dieser Vertrauensschritt meint, wirklich getan. Vertrauen meint Kontrolle abgeben. Und liebe Geschwister, Kontrolle abgeben ist eins der schwersten Sachen, die man machen kann. Das ist das Schwerste an der ganzen Sache. Die Kontrolle dem Herrn geben. Ich möchte es nicht mehr kontrollieren, sondern du. Da scheitere ich oft dran. Alles andere bin ich bereit zu machen. Aber die Kontrolle, wirklich alles aus der Hand zu geben, ganz schwer. Und ich glaube, es geht euch ähnlich. Aber das meint David hier. Die Kontrolle an Gott abgeben. An Jesus Christus abgeben. Ich lasse mein Ergehen seine Sorge sein. Das ist ein ganz großer Schritt. Und ich vertraue mich ihm an. Und ich möchte uns nochmal einladen, auch diesen Schritt im Gebet zu gehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir diese Schritte gehen können, die du hier uns aufzeigst. Herr, du hast gesehen, dass viele von uns auch Dinge auf dich gewälzt haben, dir anbefohlen haben, Herr. Wir wollen in einem zweiten Schritt, Herr, jetzt dir auch ja die Autorität zusprechen, dass du die Kontrolle darüber bekommst und dass wir es loslassen. Herr Jesus, lass uns dieses Bild vor Augen haben, dass wir uns fallen lassen in deine Hand. Und dieses Gefühl des Fallenlassens, Herr, das wollen wir dir jetzt so anbefehlen. Und wir sagen, ja, wir lassen unsere Not los. Wir lassen unsere Enttäuschung los von anderen Menschen. Wir lassen unser Verletztsein los. Wir lassen es los, die Angst zu kurz zu kommen. Wir lassen los, alles Mögliche irgendwie zu unternehmen, um irgendwie das anders zu drehen, Herr. Wir lassen los. Wir bitten dich, Herr, fang du uns auf. Amen. Nach diesen beiden Aufforderungen, die David hier gibt, folgen zwei Zusagen. Und zwar darüber, was Gott dann tut. Da heißt es, er wird's wohl machen. Das liest sich so schön, ne? Da bleiben wir meistens nicht stehen. Ja, er wird's gut machen, fertig. Ist das das, was wir glauben? Er wird es tun, sagt er hierzu. Wir haben eben etwas von der Autorität gesagt, Dinge wegzugeben, das Anbefehlen. Und er sagt hier, er wird es tun. Er ist schon dabei, es zu tun. Da, wo wir gerade gebetet haben, da ist jetzt Gott dabei, es zu tun. Warum haben wir so oft Angst, dass Gott nicht wirklich etwas Gutes tun wird? Warum haben wir so oft die Angst, dass er etwas tun wird, was wir vielleicht gar nicht wollen? Im Matthäusevangelium lesen wir das Beispiel mit der Bitte um einen Fisch. Wenn wir ihn um einen Fisch bitten, wird er uns keinen Skorpion geben. Um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Er wird es wohl machen. Auch dafür möchte ich danken. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unsere Gebete gesehen, gehört hast. Dass du in all diesen Situationen, wo wir etwas auf dich gewälzt haben, etwas auf dich gelegt haben und wo wir dir jetzt vertraut haben, wo wir losgelassen haben, dass du handeln wirst. Herr Jesus, du kannst nicht lügen. Das passt nicht in dein Wesen. Es geht nicht. Herr Jesus, du wirst handeln, wie dein Wort es uns zusagt. Danke, Herr, dass du handelst. Danke, dass du auch in der Situation, in der ich gerade stehe, handeln wirst. Dass du schon angefangen hast. Herr, und ich freue mich daran und ich danke dir von Herzen. Amen. Und Gott spricht uns noch weiter etwas zu. Er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Gott lässt deine Gerechtigkeit und dein Recht aufleuchten. Deine Rechtfertigung heißt nichts anderes als Gott macht die Gottlosen gerecht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. So lesen wir im Römerbrief. Und ich möchte es einige Verse einfach noch ergänzen aus dem Römerbrief. Und ich nutze dafür die Hoffnung für alle, weil das für sich selber spricht. Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen. Warum hat Gott gerade Abraham zum Stammvater des jüdischen Volkes ausgewählt? Bestimmt nicht wegen seiner guten Taten. Damit hätte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, nicht aber bei Gott. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung. Der hat auch losgelassen. Es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Ohne Leistung werde ich nichts bekommen. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine guten Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der mich trotz meiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Davon hat schon König David gesprochen, als er den Menschen glückselig nannte, der von Gott ohne jede Gegenleistung angenommen wird. Und einige Verse weiter heißt es, dennoch zweifelte Abraham nicht und vertraute Gottes Zusage. Mit seinem unerschütterlichen Glauben ehrte er Gott. Er war fest davon überzeugt, dass Gott erfüllen würde, was er versprochen hatte. Deshalb fand er Gottes Anerkennung. Deine hier aufleuchtende Rechtfertigung, nämlich nicht, dass ich etwas geleistet habe, um Gottes Vergebung zu bekommen, sondern weil ich an Jesus Christus glaube. Deine hier aufleuchtende Rechtfertigung gibt dir letztlich das Recht des Kindes Gottes. Und als Kind Gottes heißt es, du wirst nicht sterben, du wirst ewiges Leben bekommen. Er gibt Macht denen, die Gottes Kinder sind, die an seinen Namen glauben. Er gibt seinen Geist denen, die Kinder Gottes sind. Und dieser Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und so sind wir nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe all der Verheißungen Gottes. Damit wir ohne Tadel und lauter sind. Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einer verdorbenen und verkehrtem Geschlecht, unter dem wir scheinen als Lichter. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Wir dürfen dafür danken, Kind Gottes zu sein. Gott wird deine Errettung und Erlösung heranführen, so wie das Tageslicht die Nacht vertreibt. Unterstell dich Gottes Führung auf deinem Lebensweg. Lass dein Ergehen seine Sorge sein. Vertraue dich ganz und gar ihm an und Gott wird deine Hilfe, deine Rettung heranführen, wie das Tageslicht die Nacht vertreibt. Wie beim Sonnenaufgang, da kommt das Licht in den Tag, bricht hinein. So wird Gott handeln. Und in diesem Wissen, dass Gott in Jesus Christus in mein Leben eingreifen wird, kann ich still auf ihn warten. Dann werden die Stimmen des Zweifels und des Vergleichens, warum geht's den Gottlosen so gut und so weiter, die werden da drin still. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Deshalb werde ganz still über Gottes Handeln und entrüste bzw. erhitze dich nicht über den, bei dem es vielleicht auch ohne Gott den Anschein hat, dass alles gelingt. Werde nicht zornig über den Zeitplan Gottes in deinem Leben und die vermeintliche Bevorteilung anderer. Der Herr wird rechtzeitig in deinem Leben eingreifen. Amen. Wir wollen aus dem angefangenen Lied "Befiehl du deine Wege" noch zwei Strophen singen und danach miteinander beten.